Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zur Sage und Schreibe, Kim. Es ist unglaublich. 96. Folge von Starke Frauen. Ich bin ganz baff. An meiner Seite die wundervolle, die zauberhafte, die großartige Kim Seidler.
Danke, du absolute Traumfrau, meine liebe, liebe Katrin Jakob. Mit dir macht dieses Podcasten mega gute Laune, mega Spaß. Und auch bei dieser Podcast-Folge, die wahrscheinlich ein wenig... ja, deutlich ernster ist, weil tragischer und trotzdem eine unfassbar beeindruckende und starke Frau, die ich dir nicht vorenthalten möchte, Waris Deary.
Ihr Lieben, vorab ein kleiner Hinweis. Wir besprechen in der kommenden Folge verstörende Themen im Bereich der Genitalverstümmelung. Und wenn ihr Probleme habt, euch das anzuhören, dann würden wir euch bitten, vielleicht diese Folge zu skippen und zu anderen Frauen euch andere Folgen euch zuzuwenden. Genau. Ansonsten hört jetzt weiter zu. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch Feedback dazu gebt. Also, los geht's.
Waris Deary wurde von Rebecca auf Instagram eingereicht. Schon ein bisschen her, aber wir kommen jetzt dazu. Und ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich natürlich auch früher, ich glaube vor 24 Jahren ungefähr ist das Buch erschienen, Wüstenblume gelesen habe. Und damals auch immer sehr gerne bei der Bäckerei Neberg eingekauft habe, die sich nämlich auch, ich glaube sogar durch Waris Deary, über diese Genitalverstimmung informiert haben und unbedingt helfen wollten.
Die Bäckerei, war die bei dir im Ort oder was?
Neberg war bei mir tatsächlich ums Eck, Farmsen war die Bäckerei.
Und die haben sich gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen eingesetzt. Das ist ja ungewöhnlich.
Ja,
das ist ja toll.
Richtig, also die Familie Neberg war sehr aktiv, also politisch aktiv und hat da echt viel bewegt und hatte dann auch sogar ein Gespräch mit Waris Deary gehabt. Und Frau Neberg hatte ihr mal ein Video zukommen lassen von einer Beschneidung. Und damit sie das sozusagen für ihre Dienste nutzen kann, hat irgendwie passierte da aber gar nichts und auch keine Credits an Familie Neberg, sodass sie dann tatsächlich leider unglücklicherweise vors Landesgericht hier in Hamburg gezogen sind und auch Geld sozusagen für ihre Foundation für gegen die Beschneidung.
Ja. Ist das von Rüdiger Neberg? Also jetzt, das ist ja der Menschenrechtsaktivist und der hatte eine Bäckerei. Ja. Das ist ja. Ach. Jetzt, da laufen Puzzleteile zusammen, du. Wahnsinn. Okay, ja. Ich habe das Buch leider nicht gelesen und ich habe mich immer davor gescheut, weil ich so was ganz schrecklich finde. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass die Geschichte erzählt wird. Und ich freue mich jetzt, auch wenn es schwer oder ein schweres Thema ist, auf diese Folge, weil ich sehr viel lernen kann, was ich eigentlich schon längst vorhatte.
Also Waris erstmal weiß man nicht ganz genau, wann sie geboren wurde. Wo sie geboren wurde, wurde es sozusagen nicht irgendwo festgehalten, sondern man wurde halt geboren und geschätzt wurde, dass es vermutlich 1965 gewesen sein wird. Ihr Geburtsjahr und sie stammt aus einer muslimischen, zur Ethnie der Somali gehörenden Nomadenfamilie, die dem Clan der Darod zugehörig sind. Das sind ungefähr 20-25% der Somalias. Genau. Und sie hat dann als 4- oder 5-Jährige die Genitalbeschneidung bekommen. Das ist eine Tradition, die besagt, dass du vom Mädchen dann zur Frau wirst. Das ist natürlich ein bisschen für uns schwierig nachzuvollziehen, weil wir jetzt aus der westlichen Welt ja wissen, aha, früher wurde man mit 21 Frau oder volljährig, ne? Also, und jetzt ja mit 18 und aha, mit 5 wird man da schon zur Frau. Hm? Kleine Anekdote, ihr Sohn oder ihre Söhne wurden auch beschnitten, aber medizinisch direkt am ersten Tag der Geburt. Und sie hat das dann gerechtfertigt und gesagt, ja, bei den Männern macht es wenigstens Sinn, weil das ja zum Sauberhalten ist. Und sie steht da hinter der Tradition, besonders weil es dann auch von Fachärzten gemacht wurde. Also sie hat ihre Beschneidung so beschrieben, dass das halt eine verrostete, alte, abgebrochene Rasierklinge war, wo noch das Blut von anderen Mädchen dran war. Ne?
Wobei, ich muss kurz einwenden, das ist umstritten, ob das besonders hilfreich ist oder nicht. Ne? Es ist in vielen Religionen ist es ja so üblich, dass Jungs beschnitten werden. Und manchmal ist es auch aufgrund einer Vorhautverengung nötig, weil es zu schmerzhaft ist. Aber es hat ja auch einen Sinn, dass da eine Vorhaut vorher ist. Also wundert es mich schon, dass sie das...
Da absolut bin ich bei dir. Genau.
Und die Beschneidung bei Mädchen ist ja vor allem auch dafür, dass man keinen Höhepunkt hat, dass man sich auch nicht selbst befriedigt. Und das ist mit einer Vorhautbeschneidung bei Jungs nicht der Fall.
Ja, Katrin, da hast du natürlich komplett recht. Also weltweit leben 200 Millionen Mädchen und Frauen, die beschnitten wurden. Also so schätzt die Weltgesundheitsorganisation, wobei die Dunkelziffer deutlich höher sein wird. Und es ist eine Körperverletzung, denn während die Beschneidung erfolgt ohne örtliche Betäubung, das ist das Abschneiden der Klitoris und Abschneiden der Schamlippen. Und ja, lebenslange Komplikation bedeutet, dass Schmerzen beim Wasserlassen während der Menstruation, schwere Entzündungen, Abszesse, weil es wird mit einer Glasscherbe gemacht.
Ja, oder durch die Verunreinigung der Werkzeuge, mit denen das stattfindet. Ne? Also das ist ja schon... Krass.
Es führt zu Unfruchtbarkeit, starke Blutung, die ja bis zum Tod führen kann, wie im Fall ihrer Schwester und ihren 2 Cousinen. Verlust von sexueller Empfindung sowieso, wenn die Klitoris abgeschnitten wird. Blasenentzündung oder Lähmung, Inkontinenz, Blutvergiftung, Tetanus, Übertragung von Krankheiten wie HIV, also AIDS, durch die Verwendung unsauberer Instrumente, Schmerzen, Blutungen, Komplikationen bei der Geburt. Es gibt auch diverse Frauen, die dann bei der Geburt ihres Kindes sterben. Geweberisse, Probleme für das Kind, geboren zu werden überhaupt, weil der Weg viel zu verengt ist. Kaiserschnitt sind bei beschnittenen Frauen natürlich häufiger und notwendig. Sterblichkeitsrate der Säuglinge liegt deutlich höher. Gehirnschäden des Säuglings sind durch die Verengungen auch möglich. Und ja, das Aufschneiden und erneute Zunähen der Vagina für die Geburt oder Geschlechtsverkehr, was die Frauen immer wieder Schmerzen und Traumata aussetzt. Ich kriege total die Gänsehaut. Oh Mann.
Ja, unglaublich. Unglaublich, was diese Mädchen erleiden müssen. Ne? Also
Also es geht darum, denen die menschliche Genital, also die weibliche Genitalöffnung zu verschließen. Mit dem Ziel, Koitus, also den Geschlechtsverkehr und aber auch die Masturbation, also Selbstbefriedigung, zu verhindern. Ich habe mich mit minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingskindern aus Somalia mal unterhalten. Das waren Mädchen, die dann in eine betreute WG gekommen sind und die sehr stolz darauf waren, weil sie ja damit zur Frau gemacht wurden. Also das ist ja richtig eine Feierlichkeit. Ne? Das ist für uns vielleicht auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Für die ist es halt das Schönste, weil sie werden jetzt sozusagen zur Frau gemacht. Und es gehört, dieser Schmerz gehört sozusagen dazu. Nur die Gefahren sind halt wahnsinnig groß und es tut nicht Not. Also, und das ist genau das, was du halt auch bei der männlichen Beschneidung ansprichst. Dort wird es mehr toleriert, weil es tatsächlich ein kleiner Schnitt der Vorhaut ist, einem aber nicht die Lust genommen wird an der Sexualität.
Bei Frauen
stirbt an den Folgen.
Das Wasserlassen wird unglaublich erschwert, ist schmerzhaft und ne, die Menstruation, die weibliche, man blutet ja auch, ne? Und das irgendwie reinzuhalten. Und das ist also eine unfassbare Qual. Gut, ich meine, als Mädchen noch nicht, aber dann als Frau, als ne, geschlechtsreife Frau, das ist ein unglaubliches Leid. Man wird verstümmelt, genau. Man gezeichnet fürs Leben.
Und deswegen war es auch bei Warrior's Theory so spannend, weil sie als Sexobjekt sondergleichen ja als Supermodel, sie war ja einer der ersten Supermodels oder Supermodels und die ja nun wirklich den Pirelli-Katalog durch den Pirelli-Katalog über Nacht zum Superstar wurde, Bond-Girl war und sexy. Und dann hat sie publiziert übrigens, also ja, Sex, ja, yeah. Bei mir untenrum funktioniert es eigentlich gar nicht. Ne? Also Sex ist nicht das, was ihr mit, also ich verbinde damit keine Lust, weil sie kann es ja gar nicht, woher denn auch, ne? Also was heißt Lust schon, das ist ja ein Gefühl, aber so etwas wie ein Orgasmus wird sie halt, ja, ist ihr nicht ermöglicht. Auf jeden Fall sollte sie mit im Alter von 13 dann an einen alten Mann verheiratet werden. Das war da Tradition. Du hast da deine Tochter, sobald sie geschlechtsreif wurde, verkauft gegen 3, 4, 5 Kamele. Ne? Wir kennen es irgendwie aus lustigen Filmen und Anekdötchen, aber das ist eine bittere Wahrheit damals. Und
damals, ich meine, wir reden auch schon über die 70er, 80er Jahre. Ne? Das war Anfang der 80er Jahre.
Ja, genau.
Also
und sie ist dann durch die Wüste in die Hauptstadt von Somalia, Mogadischu, geflohen, zu ihrer dort lebenden Großmutter mütterlicherseits. Und ich bin der Meinung, auch gelesen zu haben, dass ihre Mutter ihr geholfen hat, zu fliehen. Mhm. Und später lebte sie...
Ja? Übrigens heißt Warris Wüstenblume, ne? Also der Vorname.
Deswegen ja das Buch auch, Desert Flower bzw. Warrior's Theory, Wüstenblume. Deswegen heißt ihre Foundation ja auch Desert Flower Foundation. Mhm. Dann wurde ihr 1981 mitgeteilt, dass sie nicht länger bei den Verwandten in Mogadischu bleiben konnte, da ja ihre Flucht aus der Wüste nicht geduldet wurde. Und dann hat ein Onkel von ihr, das war ein somalischer Botschafter im Vereinigten Königreich, also Großbritannien, ein Dienstmädchen gesucht und somit konnte sie nach London gebracht werden und hat dort erstmal ja unentgeltlich für den Onkel gearbeitet. Und als dann aber der Bürgerkrieg in Somalia ausgebrochen ist, musste ihr Onkel dann London verlassen und dann hat sie erstmal auf der Straße in London gelebt, später in einem Heim und dann hat sie also Christlicher Verein junger Menschen, CVJM, dort hat sie gelebt und hat ihren Lebensunterhalt als Reinigungskraft in einer McDonald's-Filiale verdient. Mhm. Und zufällig begegnete ihr dann, als sie 18 war, der Fotograf Terence Donovan, der sie dann entdeckt hat. Das war ja damals so dieses Entdecken. Und er hat dann 1987, damals sogar noch mit der unbekannten Naomi Campbell, die ja nun auch ein Supermodel geworden ist, sie für die Titelseite des Pirelli-Kalenders fotografiert. Und damit wurde sie dann, was ich schon mal gesagt hatte, ja über Nacht zum Superstar und hochbezahltesten Topmodel. Und für das Who is Who der Fashion-Industrie und Luxusgüter hat sie gearbeitet.
Ja, das war eine richtig steile Karriere. Ne? Hat sie sogar bei James Bond mitgespielt. Ne? Das war 87. Das ist ja krass.
Richtig, 87. Mhm. Mhm, gleiches Jahr. Ja, ja. In dem Film Der Hauch des Todes.
Oh.
Als, und das ist so witzig, Warrish Walsh. Warris Walsh. Na, die Leute können halt so, ja okay, wir kennen eigentlich nur diesen einen afrikanischen Namen, deinen eigenen, ja, dann nehmen wir halt deinen eigenen. Du, das war damals mit Typhoon bei Da, bei GZSZ ja genau das gleiche. Wie heißt der in der Serie? Typhoon bei Da, bei Dan. Haben sie das R statt den N ausgetauscht.
Ach so.
Großer Wechsel.
Ja, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie einfach so ein bisschen die Buchstaben vertauscht. Passt schon.
Genau, ja. Ja, sie hat dann auf den Laufstegen natürlich der Welt gearbeitet. London, Mailand, Paris und New York. Und hat dann 95 die BBC-Dokumentation Eine Nomadin in New York über ihre außergewöhnliche Karriere gedreht. Dann hat sie 2 Jahre später auf dem Höhepunkt ihrer Modelkarriere erstmals der Journalistin Laura Ziff für die Zeitschrift Marie Claire über das Trauma ihrer Beschneidung berichtet.
Mhm.
Und das war richtig, richtig gut, weil sie auch gesagt hat in ihren Erzählungen, niemand hat sich dafür interessiert. Sie hat schon vorher darüber berichtet, also so in engeren Kreisen. Und die, ja, sowas gibt es, naja. Und dann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, das war richtig, richtig gut, weil plötzlich die ganze Medienlandschaft so, was? Die Sexbombe ist beschnitten und verstümmelt worden letzten Endes. Ne?
Aber vielleicht gerade deswegen, vielleicht braucht es diesen Bruch zwischen
Sexsymbol.
Das ist die Geschichte ist natürlich viel besser, wenn du das so erzählen kannst, um es jetzt mal ein bisschen deutlich auszudrücken. Ne? Also
gegensätzlicher könnte es gar nicht sein. Ne? Im selben Jahr, also 1997, wurde sie dann auch UN-Sonderbotschafterin gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Und sie hat dann immer wieder auch den Kontakt nach Hause gesucht. Auch 1997 und 2000 hat sie ihre Mutter und die Familie dann im bürgerkriegsgeplanten Somalia besucht. Und es gibt auch diverse Interviews, die sie halt als sehr hin- und hergerissene Persönlichkeiten wahrnehmen. Also sie war immer, sie war es auch fies, weil sie lebt noch. Ich glaube, sie lebt auch gerade in Polen. Sie ist immer sehr klar fokussiert in dem, was sie erreichen will. Riesengroße Ziele steckt sie sich. Manchmal ist es aber auch zu groß für sie. Es gab auch in Paris mal ein Event, zu dem sie eingeladen wurde und dann war sie plötzlich 3 Tage verschluckt vom Erdboden. Und angeblich hat der Pressesprecher von ihr hat dann mitgeteilt, sie sei fast vergewaltigt worden vom Taxifahrer. Aber sie ist auch dafür bekannt, dass ihr manchmal dieser ganze Rummel um ihre Persönlichkeit zu viel wird. Und dann haut sie ab oder verkackt in Anführungsstrichen.
Wie verkackt?
Und war auch, verkackt, dann redet sie Wirrwarr. Also dann wurde zum Beispiel auch, war sie in Berlin und hatte für Start-ups von Frauen gesprochen und wollte eigentlich die Frauen ermutigen und dass sie nach vorne gehen und auch so ein bisschen was über ihre Foundation erzählen. Aber es war ihr alles zu viel und sie hat dann einfach nur noch philosophiert und über Liebe und Leidenschaft und vom Herzen und sie macht nur Dinge von ihrem Herzen und das, also sie wirkte halt sehr verstört und nicht klar, so wie man sie sonst aus manchen Interviews kennt. Und inzwischen ist es auch so, sie ist jetzt inzwischen über 50, lässt sie sich auch nur noch Interviewfragen vorab schicken und dann kann man sich mit ihr noch treffen, aber sie beantwortet genau die Fragen so, wie sie sie schon vorher über ihren Pressesprecher aber zuschicken.
Aber diese Frau ist...
Und sie bringt das auch manchmal.
Diese Frau ist ja schon traumatisiert, ne? Vielleicht sind, wir wissen auch nicht...
Na, absolut. Und dadurch, dass sie... Danke für deinen Hinweis, weil dadurch, dass sie halt immer und immer wieder darüber spricht, über diese Genitalverstümmelung, ist sie retraumatisiert. Und so hat sie sich das halt dann auch mit dem Alkohol erklärt, weil sie phasenweise sehr, sehr stark alkoholabhängig war und dann auch in den Entzug gegangen ist und dann immer, wenn ihr der Medienrummel zu viel wurde, doch wieder hingegriffen hat. Aber, und sie sagt halt, es ist echt verhext, weil es tat ihr total gut, darüber zu sprechen, nur jetzt ist sie halt die mit der Genitalverstümmelung.
Einerseits eine Befreiung, endlich drüber reden zu können und dann hast du dir selber dieses Label, ähnlich wie das ja, na, nicht ähnlich, aber es ist so ein bisschen vom Prinzip her wie bei Monica Lewinsky, das ist doch die,
ja.
Ne?
Ja,
und sich dann ein neues Label zu geben, ne? Wenn man einmal so dieses shiny Catwalk-Image hatte, das Sexsymbol und dann zu sagen, so, nein, ich bin gebrochen, ich bin eigentlich ein gebrochener Mensch, dann kannst du diesen Beruf nicht mehr so ausüben, wie du es gemacht hast, ne? Weil dich andere Leute anders sehen.
Ja, und der Beruf Topmodel ist ja meistens auch eine Phase im Leben, ne? Irgendwann ist es dann ja doch wieder, dass irgendwie ein neues, frisches Blut dazukommt, in Anführungsstrichen. Und sie hat sich auch der Idee verschrieben. Sie hat gesagt, also ich will, ne, auch mit ihrer Foundation, die hat sie ja gegründet, weil sie fand, dass die Politik zu langsam ist. Und sie ist ja überall und hat überall angeklopft und Gelder zusammengeholt und auch mit Kofi Annan. Also die hat ja nun wirklich ab dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, sie hat dann 1998 auch ihr Buch veröffentlicht, Wüstenblume, was ich eingangs erzählt hatte. Und von dort drin erzählt sie auch von ihrer radikalen Beschneidung. Und dann ist sie ja einmal komplett durch die ganze Medienlandschaft. 1998 wurde sie von den US-Leserinnen des Glamour-Magazins zur Woman of the Year gewählt. 1999 hat sie den Afrika-Preis der deutschen Bundesregierung für ihre Dienste um die Rechte afrikanischer Frauen erhalten. Dann erschien ihr zweites Buch 2001, für das sie in Deutschland gemeinsam mit Paulo Coelho den Corinne Award für das bestverkaufte Buch 2002 erhielt. Also die beide haben sich diesen Platz einfach geteilt, oder den Corinne Award. 2005 erschien Schmerzenskinder, für das Diri zwei Jahre mit einem Team heimlich in afrikanischen Gemeinschaften in Europas Hauptstädten recherchierte. Also sie sagte halt, ey Leute, ihr müsst nicht nach Afrika gucken. Guckt in eure Kommunen rein. Und Europa, man, nee, wir haben das Problem nicht. Und sie, doch, habt ihr. Weil durch die Globalisierung und Internationalisierung mischen sich die Stämme und mischen sich die Völker ja auch. Und ihr habt genügend Muslime, wo das auch hier passiert. Und dann hat sie tatsächlich, und dann meint sie, ist sie in eine Gemeinde rein und hat gesagt, ja, hat ein bisschen rumgefragt, wo ist denn hier die Beschneiderin? Und sie wurde sofort fündig. Na, und Europa war total geschockt. Nein, das haben wir auch bei uns. Ach was. Dann hat sie mit ihrem Buch eine europaweite Kampagne gegen Beschneidung. Und dann hat sie noch 2007 ein Buch geschrieben, Brief an meine Mutter, ein weiterer Bestseller. Und 2002 hat sie dann diese Desert Flower Foundation in Wien gegründet. Und diese Organisation sammelt Spendengelder auch immer noch, um auf das weltweite Problem der Genitalbeschneidung aufmerksam zu machen, um Betroffenen auch zu helfen. Und sogar 2004 hat Michael Gorbatschow im Rahmen der Women's World Award Gala in Hamburg den World Social Award an sie verliehen. Und also das musst du dir auch mal überlegen, in welchen Jahresabständen die überall auf der Welt unterwegs waren.
Total.
Ne?
Die ist nonstop gefühlt unterwegs gewesen auch. Ne? Die hat ja auch selber eine Familie gegründet. Du hattest von zwei Söhnen erzählt.
Aber ich habe versucht zu recherchieren. Ich habe irgendwie kein Bild von ihrem Mann und ihren zwei Kindern gefunden. Ich weiß nur, tatsächlich wird hier erwähnt, dass sie in Polen leben. Ich glaube sogar in Danzig. Und aber irgendwo ist sie, wenn sie Interviews gibt, ist sie gerade immer so einmal quer in der ganzen Welt unterwegs. Auf Instagram habe ich ein Foto von ihr gefunden mit ihrem Sohn zusammen, wo sie ihn einmal so anpreist. Und
Wahnsinn. Sie hat ja sogar die österreichische Staatsbürgerschaft, ne?
Das hat sie auch bekommen. Mhm.
Ist ja auch im Rahmen dieser Auszeichnungswelle und ihres Engagements und ne, was hat sie in Wien nochmal eröffnet?
Ich weiß halt nur, dass der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer ihr im Namen der katholischen Männerbewegung Österreichs den Romero-Preis verliehen hatte. Und 2005 hat sie dann die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen
bekommen. Ah, okay, so rum. Ja.
Und in Brüssel hat sie dann 2006 vor den versammelten Ministern aller EU-Mitgliedstaaten gesprochen. Die Europäische Union hat daraufhin, also nach ihrer Ansprache in 2006, den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung auf ihre Agenda gesetzt. Und in vielen europäischen Ländern wurden Gesetze verschärft und Präventionsmaßnahmen initiiert. Und 2007 startete Warriors Diary dann auch in Großbritannien eine Kampagne zusammen mit Scotland Yard und der BBC. Und 2007 hat sie dann nochmal der Nicolas Sarkozy ausgezeichnet und als erste Frau für ihre Verdienste im Kampf um die Rechte der Frauen zum Chevalier de la Légion d'honneur ausgezeichnet, genau. Und es geht in einer Tour so weiter, also diverse Preise verliehen bekommen, so nach dem Motto, ich habe zwischendrin echt gedacht, so naja, aha, da hat sie einen Preis verliehen bekommen, die anderen Länder gucken, oh ja, wir haben noch nicht so viel mit Frauen auf der Agenda, ja, das ist ein gutes Thema, packen wir mal drauf. Oder aber natürlich intrinsisch von ihr sowieso motiviert, dass sie wirklich überall angeklopft hat und die einfach wahrscheinlich auch angeschrieben hat und gesagt hat, hier, die haben schon unterzeichnet, die haben schon mitgemacht, hier, die spenden und jetzt setzt euch das auch mal auf die Agenda. Also krasse Blütezeit, die Warriors Diary hier hatte als Wüstenblume auch und genau.
Unermüdlich. Es scheint wirklich sehr, sehr, ja, als wäre das ihre Aufgabe, ne? Nachdem sie sich nun selber auch entblößt hat, im Grunde genommen vor der Welt, emotional, seelisch, dann hat sie im Grunde genommen nur noch diese Story zu erzählen. Beziehungsweise das war dann auch ihre Aufgabe. Sie hat dann vermutlich auch für sich selber erkannt,
ist ihre Aufgabe,
das ist meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe und Aber auch eine, die sie berichten, immer wieder. Ne? Und du hattest es vorhin genannt, ich weiß gar nicht, Retraumatisierung, eine permanente, immer wieder daran erinnern. Das kann das natürlich auch dann das Leid mildern. Ne? Wenn du immer wieder drüber sprichst, dann kommt es dir irgendwie so normal vor, aber es ist halt, steter Tropfen höhlt den Stein, immer wieder dieser Schmerz, der dir vor Augen geführt wird und der dir zugeführt wurde.
Einmal der Schmerz, der vor Augen geführt wird, und sie hat ja auch tatsächlich untenrum immer konstant Schmerzen. Ne? Also sie sagt halt, also nicht konstant, jede Sekunde, aber sie sagt manchmal, wenn du falsch sitzt.
Ach, schrecklich, schrecklich.
Und sie hat gerade auch eine neue Kampagne gestartet. Sie hat sozusagen ihr Revival als Model bekommen.
Genau, ich wollte vorhin auch noch sagen, man ist nicht nur Laufstegenmodel. Da ist irgendwann die Zeit vorbei, aber du kannst ja trotzdem noch Editorials machen und als Model vor der Kamera sein. Ne? Also
was ich extrem beeindruckend finde, schaut euch mal gerne den Instagram-Kanal an, da findet ihr auch ihre Kampagne. Sie hat da auch ein ganz tolles Video gepostet. Daneben ist sie aber natürlich auch noch, also ihr neues in Anführungsstrichen, 2016 hat sie gestartet mit dem Team der Desert Flower Foundation, zu sagen, wir brauchen Bildung in Afrika. Das ist der Schwerpunkt unserer Arbeit. Und über ein Patenschaftsprojekt Rette eine kleine Wüstenblume konnten allein in Sierra Leone 1000 Mädchen vor der Beschneidung gerettet werden. Und selbst ihre Mutter ist mit einer Cousine zu ihr gekommen und sagte, oder eine Nichte, und sagte, kannst du sie retten? Also die Awareness ist da und das Grundverständnis und was damit eigentlich auch so unfassbar viel schieflaufen kann. Und auch, sie haben, ich glaube, über 1000 Mädchen gerettet, indem sie dann nämlich die Kommunen bezahlt haben. Weil die Kommunen verkaufen die Mädchen ja, um wieder Geld zu bekommen, ne, gegen Wertgegenstände. Und die sind dann hingegangen und haben jedem Einzelnen Geld für die Mädchen geboten, dass die dann die Mädchen in die Schulen schicken, anstelle ist
das
sie
ist
an alte
unglaublich,
Männer zu
verkaufen. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen, was auch noch heutzutage, und wir reden ja hier von, ne, von hier und jetzt, was in einigen Ländern dieser Welt auch Mädchen und Frauen nach wie vor angetan wird. Das ist einfach unfassbar, unglaublich. Ja.
Und sie hat 2019 dann der Bau der ersten drei Wüstenblume-Schulen in Sierra Leone bekannt gegeben oder den Bau bekannt gegeben. Dann gibt es noch ein weiteres Safe House, in dem Opfer, also Beschneidungsopfer, Zuflucht und Schutz finden, wurde errichtet. Und es ist eine Bibliothek dazugekommen, Computerzentrum, 10.000 Stück von My Africa, The Journey, das ist ein Lesebuch von ihr, mit Bildungsboxen an 34 Schulen auch in Sierra Leone verteilt. Und also das ist wirklich, auch wenn das manchmal, glaube ich, psychisch eine heftige Herausforderung ist, ich möchte, dass es die Mädchen in der heutigen Zeit besser haben. Das ist ihre intrinsische Motivation. Und da blüht die auf und investiert ihre ganze Energie rein und ist eine wahnsinnig starke und beeindruckende Frau.
Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also Wahnsinn. Aber mir fehlt auch so ein bisschen, mir fehlen die Worte. Also ich finde es, ich kann es, ne, wir können es nicht nachempfinden, logischerweise. Ne? Wir sind
glücklicherweise
einigermaßen freiheitlich aufgewachsen, was das angeht. Und die eigene Sexualität, ich meine, da gibt es noch genug zu tun und zu entdecken an sich, aber ne, uns ist kein Leid zugefügt worden. Und das ist einfach krass, sich das vorzustellen, dass das möglich ist und dass man das einem Mädchen antun kann. Und das machen ja dann vielfach die Frauen. Also die nehmen ja dann die rostigen Klingen und fangen dann an zu schnibbeln. Und das ist einfach nur schrecklich. Ja.
Richtig. Ja, das ist halt gelernt. Das ist der Marktwert einer Frau. Die muss halt jungfräulich in die Ehe gehen. Und die Kommune sorgt dafür, dass du wirklich jungfräulich in die Ehe gehst, ne? Ekelhaft. Aber gut, wir wollen positiv enden, Katrin.
Wie machen wir das? Wir haben bald 100-jähriges Jubiläum. Ich sage immer 100-jährig, ne? Da weiß ich es.
100. Episode bald anstehend, ja.
100. Episode, oh Gott, wir müssen uns noch besprechen, was wir da machen. Da habe ich ja schon so eine kleine Idee. Stimmt. Aber erstmal möchte ich dir danken dafür, dass du dich dass du die Warriors vorgestellt hast und dich des Themas auch nochmal so angenommen hast. Es ist eins, über das man nicht oft genug aufmerksam machen kann, denke ich. Und es gibt genug Möglichkeiten, auch entsprechende Projekte zu fördern, die sich dagegen einsetzen. Wir möchten jetzt keine nennen, aber
guckt euch gerne Desert Flower Foundation an. Ne? Das ist desertflowerfoundation.org. Da ist wirklich die Warriors Theory, die hier einmal zeigt, was los ist, was Phase ist und wie man sich engagieren kann. Und das ist eine sehr unterstützenswürdige Persönlichkeit und auch eine sehr, sehr gute Foundation. Ohne mich jetzt näher mit der Foundation beschäftigt zu haben, aber ihr ist es wirklich ein Anliegen und dementsprechend bin ich schon der Überzeugung, dass das Geld ankommt.
Ja, ganz lieben Dank dafür und wie enden wir positiv? Die Vorfreude auf die 100. Folge und auch ein bisschen stolz, dass wir schon so weit geschafft haben und es muss definitiv, wir haben gerade auch eine Frau vorgestellt, die wieder zeigt, dass es wichtig ist, dass man Frauenrechte stärkt, auch in diesen Zeiten. Deswegen muss irgendwann mal eine Folge kommen über Gloria Steinem oder Alice Schwarzer, zumindest zwei Frauen, die in Deutschland und in den USA da Großes geleistet haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Mal schaffen, aber das wird auf jeden Fall noch stattfinden. Ein To-Do für uns. Mal gucken. Erstmal ganz lieben Dank und du wolltest noch
was sagen. Bis zum nächsten Mal, wollte ich sagen.
Macht's gut, bleibt gesund, bleibt positiv und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.